Willkommen zu Artikel 7, dem Podcast über Menschenrechte in der Schweiz. Mein Name ist Christoph Keller und ich begleite euch durch diese und alle weiteren Episoden von Artikel 7. Menschenrechte in der Schweiz sind unser Thema, weil wir überzeugt sind, dass die Schweiz in Sachen Menschenrechte einige Defizite hat, da und dort auch sehr große, unter anderem bei dem Thema, um das es heute geht. Es geht um den Schutz vor Diskriminierungen, nicht irgendwo, sondern an einem ganz bestimmten Ort. Nämlich da, wo wir es mit Algorithmen zu tun haben, mit künstlicher Intelligenz. Und bei mir ist nun Angela Müller. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Angela Müller, Sie sind Geschäftsführerin von Algorithm Watch Schweiz. Sie sind auch Head of Policy and Advocacy von Algorithm Watch International. Algorithm Watch ist eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz sowohl in Berlin wie auch in Zürich. Jetzt ganz kurz erklärt, Angela Müller, was will Algorithm Watch?
Algorithm Watch ist eine Advocacy-Organisation und unser Ziel ist eigentlich ziemlich einfach, würde ich sagen. Wir setzen uns dafür ein, dass Algorithmen und KI eben allen zugutekommen und nicht nur einigen wenigen. Das heißt, dass sie eben Menschenrechte, Demokratie, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit stärken, statt sie zu schwächen. Und dafür machen wir eben evidenzbasierte Advocacy-Arbeit. Das heißt, wir sammeln Evidenz durch Forschung, durch investigativen Journalismus, durch Policy-Analysen. Und auf Basis dieser Evidenz entwickeln wir dann eben Empfehlungen, Forderungen, die wir an die Politik richten, wo wir aber auch damit Kampagnen machen und Öffentlichkeitsarbeit machen.
Sie sind Rechtswissenschaftlerin und Philosophin. Sie haben an verschiedenen Universitäten Forschungsaufenthalte absolviert, unter anderem an der Columbia in New York. Sie wurden dieses Jahr als eine der 100 Most Influential Women in Artificial Intelligence Ethics ausgezeichnet. Und Ihr Thema sind die Auswirkungen von Algorithmen auf die Menschenrechte in Ihren Forschungen und Ihrer Arbeit. Wir haben das gehört jetzt. Angela Müller, warum ist dieses Thema heute so ganz besonders wichtig?
Algorithmen und KI prägen immer mehr unseren Alltag. Also unsere Gesellschaft, glaube ich, ist sich nicht mehr am Automatisieren, sondern ist automatisiert. Es ist wichtig, dass es dabei jetzt nicht nur einfach um ChatGPT und Co. geht. Das ist natürlich auch wichtig, diese Arten von generativen KI-Systemen. Aber es geht auch einfach um Algorithmen, die unseren Alltag schon heute prägen. Sei das, weil sie uns zum Beispiel online Inhalte anzeigen oder personalisiert Werbung anzeigen, sei das, weil die Polizei damit Verbrechen und Wohnungseinbrüche vorherzusagen versucht oder auch sogenannte GefährderInnen zu identifizieren versucht, im Strafvollzug zum Beispiel die Rückfallswahrscheinlichkeit zu prognostizieren versucht, dann Unternehmen, die damit unsere Kreditwürdigkeit berechnen, unsere Versicherungsprämien berechnen, Systeme, die unsere Jobbewerbungen vorsortieren, die Leistung von Mitarbeitenden messen und, und. Das heißt, Algorithmen sind heute, werden wirklich in der Breite eingesetzt und prägen unseren Alltag als Individuen, als Menschen, aber auch als Gesellschaft und eben auch in der öffentlichen Debatte. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass wir eben hier hinschauen, was macht das mit uns als Menschen und auch als Gesellschaft.
Und diese Algorithmen, über die wir sprechen, das sind Kleinstrecheneinheiten, die immer wieder Entscheidungen treffen, ja, nein, ja, nein. Diese Algorithmen, und das ist das Thema auch unserer Episode, diese Algorithmen können diskriminierend wirken. Und da werfen wir jetzt vielleicht einen kurzen Blick in die Bundesverfassung. Die Bundesverfassung stellt diesen ganz zentralen Grundsatz auf, nämlich, dass Diskriminierungen grundsätzlich verboten sind. Und das heißt so viel wie, Diskriminierungen sind dann verboten, wenn die Ungleichbehandlung von Personen aufgrund eines geschützten Merkmals ohne Rechtfertigung durch einen sachlichen Grund passiert. Und diese Diskriminierung bedeutet, dass diese Ungleichbehandlung, diese ungerechtfertigte Ungleichbehandlung einer Person oder einer Personengruppe im Vergleich zu anderen aufgrund von ganz vielen Elementen und ganz vielen Merkmalen passieren kann. Unter anderem Rasse, Geschlecht, Alter, Behinderungen, also Ability, körperliche Merkmale, Herkunft, Sprache, die Liste ist nicht abschließend. Und Diskriminierungen kommen auch hier vor in der Welt der künstlichen Intelligenz, überall dort, wo ein Algorithmus am Werk ist. Jetzt, Angela Müller, wir sprechen hier über einen Fall. Der Fall ist eigentlich kein justiziabler Fall, aber es ist ein Programm, über das wir sprechen, das Programm Fortress. Können Sie das ganz kurz erläutern, was dieses Programm macht?
Fortress ist eines der Programme, ist nicht das einzige, das im Umlauf ist, aber eines der Programme, das eingesetzt wird, um eben das Rückfallsrisiko eines verurteilten Straftäters, einer verurteilten Straftäterin einzuschätzen. Also wie hoch ist das Risiko, dass diese Person eben erneut straffällig wird? Und Fortress ist jetzt ein relativ simples System, wenn man so will. Das ist jetzt nicht irgendwie ganz komplexe Machine Learning Technologie und wird das oder ähnliche Systeme werden in der Schweiz relativ flächendeckend eingesetzt.
Grundsätzlich haben es gesagt, berechnet dieses Programm Fortress, ob das Rückfallrisiko einer Person höher oder geringer ist als das durchschnittliche Rückfallrisiko einer bestimmten Straftat. Und Sie haben es schon gesagt, um diese Berechnung durchzuführen, stellt Fortress ein Instrumentarium bereit, mit dem Persönlichkeitsmerkmale von TäterInnen identifiziert werden sollen, die das Rückfallrisiko wesentlich beeinflussen. So steht es auch in einer Recherche von WAF, Recherchekollektiv, im Auftrag von Algorithm Watch. Die GutachterInnen, die wählen dann aus über 100 möglichen Risikoeigenschaften diejenigen 3 bis 5 aus, die mutmaßlich zur Straftat geführt haben. Und jede Eigenschaft hat mehrere Merkmale. Jedes wird je nach Ausprägung von 0 bis 4 bewertet und das Ganze beruht auf einem relativ einfachen Algorithmus. Sie haben es gesagt, Angela Müller, bei dem aber nicht klar ist, wie die verschiedenen Eigenschaften gewichtet werden. Und da kommen jetzt eben die Kritikerinnen des Systems und sagen deshalb, Fortress sei eine Blackbox, da besonders für die Begutachteten nicht nachvollziehbar ist, wieso gewisse Faktoren stärker gewichtet werden als andere. Dennoch hat Fortress im Verlauf der letzten knapp 20 Jahre einen Kreis von Befürworterinnen gefunden. Die schätzen das System aber nicht nur für die Genauigkeit seiner Voraussagen, sondern weil sie dadurch weit über die Fachgrenzen hinaus forensische Diagnosen stellen und erklären können. Ja, Angela Müller, in diesem Fall sind ja verschiedene Punkt interessant. Der erste Punkt, der mich interessiert, ist, wir haben das hier ja nicht mit einem Amt zu tun, mit einer Dienststelle, die hier über Menschen entscheidet, sondern wir haben das zu tun mit einem Programm. Und die Grundsatzfrage einmal, Angela Müller, ist, können Maschinen, können Programme denn eigentlich wirklich auch diskriminieren?
Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass die Algorithmen fliegen ja nicht vom Himmel, sondern die werden von Menschen entwickelt und von Menschen zu bestimmten Interessen und Zwecken eingesetzt. Das bedeutet eben auch, dass wir uns von der Vorstellung verabschieden müssen, dass Algorithmen einfach mal neutral und objektiv sind. Weil, wenn man so einen Algorithmus entwickelt, trifft man wahnsinnig viele Entscheidungen. Erstmal wählt man zum Beispiel die Daten aus, die einfließen, und schon diese Auswahl ist eine gewisse Entscheidung. Gewisse Daten sind dann vielleicht nicht darin vorhanden, andere sehr prominent. Dann entscheidet man sich eben auch, und ich glaube, das haben Sie gut geschildert, welche Kriterien sind denn relevant? Also was erachte ich jetzt als relevant für so eine Berechnung? Welche eben Eigenschaften eines Menschen, welches Verhalten soll da wirklich als relevant betrachtet werden? Dann aber auch, wie setzen wir das Tool ein? Wie können die Leute damit umgehen, haben sie überhaupt noch die Zeit, die Prognosen zu hinterfragen und, und. Das heißt, Algorithmen werden halt immer vor einen bestimmten sozialen, gesellschaftlichen Kontext auch eingesetzt und der prägt sie. Das heißt, die Tools an und für sich sind weder neutral noch objektiv, sondern von Menschen gemacht. Und so kann es eben dazu kommen, dass diese Algorithmen diskriminieren können. Das kann verschiedenste Ursachen haben. Das kann zum Beispiel nur schon in der Datengrundlage liegen. Also wenn ein Algorithmus mit Daten trainiert wird, und Daten sind halt immer etwas, das aus der Vergangenheit kommt, also die können nur aus der Vergangenheit kommen, die Daten, und bilden somit natürlich auch Muster der Vergangenheit ab und auch Stereotypen oder Ungerechtigkeitsmuster der Vergangenheit. Sie bilden zum Beispiel ab, dass weniger Frauen vielleicht beruflich erfolgreich waren in der Vergangenheit oder dass sie eben benachteiligt waren oder dass zum Beispiel die Polizei auch schon diskriminierend vorgegangen ist, in wer kontrolliert sie denn und. Also all diese gesellschaftlichen auch Ungerechtigkeitsmuster fließen natürlich dann als Daten in das System ein und werden vom System auch übernommen für eine Prognose über die Zukunft.
Und die zementieren dann gewissermaßen auch Ungerechtigkeiten, die eben schon bestehen und verringern die Chancen derjenigen Menschen, die eben mit diesen Systemen zu tun haben.
Genau, so ist es. Also es ist wirklich dann das Muster aus Vergangenheit, das dann sozusagen die Prognose über die Zukunft auch prägt. Genau. Es gibt auch ganz viele andere Arten, wie sich eben Ungerechtigkeiten einschleichen können. Also nicht nur durch die Daten, sondern eben auch durch das Modell und die Annahmen, die man trifft, wenn man das Modell designt. Aber auch eben über die Einsatzweise, wenn jemand keine Zeit mehr hat, die Prognose zu hinterfragen, dann kann sich auch so ein Automation Bias einschleichen, dass die Leute einfach immer ungefragt der Prognose des Systems folgen und. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie sich da eben Ungerechtigkeiten einschleichen können.
Das Zweite, was hier auffällt, ist, dass die Betroffenen, also die Person, jetzt in diesem Fall Fortress, um deren Rückfälligkeitsrisiko es geht, das ja oft gar nicht merken, gar nicht wissen, gar nicht erfahren. Und das ist nur ein Beispiel, eben Fortress, dass sie hier irgendwie vom Programm falsch oder ungerecht behandelt werden. Jetzt ist eine Diskriminierung, vielleicht eine Gretchenfrage, Angela Müller, ist denn eine Diskriminierung auch eine Diskriminierung, wenn ich sie gar nicht merke, wenn irgendwie das, was ich hier vorgesetzt bekomme, einfach eine Art von Normalität wird?
Ja, natürlich. Und ich spreche deswegen eben auch gerne von Ungerechtigkeiten, es geht oft über diese rechtlich geschützte Diskriminierung hinaus. Wir kommen ja dann auch noch darauf, dass eben der rechtliche Schutz vielleicht auch nicht genügend ist. Ein Problem bei Algorithmen ist natürlich nur schon das schiere Ausmaß von Betroffenen, dass so ein Algorithmus haben kann. Das unterscheidet, das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied gegenüber einer menschlichen Entscheidung, weil mit einem Algorithmus kann natürlich in kurzer Zeit können tausende Betroffene bewertet werden. Dann führt das eben oft auch zu einer systematischen Diskriminierung. Also es ist schwierig, so dieses individuelle Opfer in Anführungszeichen festzustellen. Gerade eben auch bei Wirkungen von Systemen wie, wenn einfach Stereotypen reproduziert werden, dann ist es schwer festzustellen, wer jetzt wirklich in seiner, ihrer Individualität betroffen, aber trotzdem handelt es sich natürlich um Diskriminierung. Dann, Sie haben das angesprochen, oft weiß ich gar nicht, dass ich von einem Algorithmus betroffen bin, bewertet werde. Zum Beispiel, wenn ich mich für eine Stelle bewerbe und aussortiert werde, dann weiß ich meistens gar nicht, erfahre ich ja nicht, was der Grund ist und was wie da vorgegangen wurde und.
Jetzt werden aber Programme ja so gebaut, dass sie eigentlich genau das tun müssen, worüber wir sprechen. Sie müssen aufgrund von bestimmten Merkmalen entscheiden, ja oder nein. Also lasse ich eine Person zu, bewerte ich sie so, bewerte ich sie anders. Wo, Angela Müller, könnten wir überhaupt dann ansetzen und herausfinden, wo das eben dann wirklich Diskriminierungen passieren und nicht einfach Unterscheidungen?
Ja, genau. Das ist so, dass die Systeme eigentlich dafür gemacht sind, Muster zu erkennen, also zu kategorisieren. Und darin sind sie eben auch sehr gut. Und eigentlich sollten wir sie auch genau dafür nutzen, zum Beispiel auch, um dann Diskriminierung aufzudecken. Weil auch das sind ja dann Diskriminierungsmuster, die unter Umständen solche Systeme entdecken könnten. Oder eben, wenn wir sie mit dem Ziel einsetzen, Chancengerechtigkeit erhöhen, um dadurch, dass sie solche Muster aufdecken. Und das, ich glaube, dieses Potenzial sollten wir auch unbedingt nutzen, der Systeme. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass man nichts dagegen tun kann, wenn sie dann eben diskriminierend wirken. Also erstens kann man darüber nachdenken, was ist denn die Datengrundlage? Und da muss man sich eben wirklich sorgfältig Gedanken machen über die Datenqualität und auch die Repräsentativität der Daten. Dann, dass man einschätzt, welche Annahmen treffe ich eigentlich hier? Also was ist das Ziel meines Systems? Geht es hier wirklich nur um Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung oder ist es vielleicht ein Bereich, wo auch andere Kriterien zählen? Dann, dass man Folgenabschätzungen macht, dass man die Risiken abschätzt, die eben damit einhergehen können und auch, was man dagegen unternehmen könnte. Dass man eben, also die Person, die dann auch interagieren mit dem System, entsprechend schult, entsprechend einbezieht und, und. Also es ist nicht so, dass man der diskriminierenden Wirkung des Algorithmus einfach ausgeliefert ist, sondern es gibt eine Reihe von Maßnahmen. Einerseits technische Maßnahmen, wobei die haben immer auch ihre Grenzen, aber auch prozedurale Maßnahmen, also wie man das eben einsetzt, wie man damit umgeht, wo man schon auch eben etwas dagegen unternehmen kann.
Jetzt dieses Programm Fortress, über das wir vorhin gesprochen haben, habe ich gelesen, dass das Manual dieses Programms alleine 687 Seiten umfasst. Jetzt ganz praktisch, Angela Müller, wenn Sie jetzt sich der Frage widmen, ob ein Programm eben diskriminierend wirkt, muss ich mir dann vorstellen, ganz konkret, dass Angela Müller sich eben diese Handbücher zur Hand nimmt und gewissermaßen Ast für Ast und Entscheidung für Entscheidung nachprüft, wo eben ein Programm jetzt falsche bzw. diskriminierende Entscheidungen trifft?
Nein, ich glaube, das zeigt ein Muster, das ein wesentliches Problem ist, weil viele dieser Systeme, sowohl wie sie technisch funktionieren, als auch wo und zu was sie eingesetzt werden, das ist heute wesentlich eine Blackbox. Also wir können kaum evidenzbasiert darüber diskutieren, als Gesellschaft auch. Wir haben die Diskussion verbleibt so ein bisschen anekdotisch und spekulativ. Und das ist ein wesentliches Problem, weil wenn wir nicht nachvollziehen können, was die Systeme machen, dann ist es auch wahnsinnig schwierig, Aufsicht und Kontrolle auszuüben oder sich dann eben auch dagegen zu wehren. Und das ist dann genau ein Beispiel, wo ich glaube, das ist eben nicht die Transparenz, um die es gehen würde, wenn man sagt, ja, hier ist ja das 600-seitige Handbuch, sondern das zeigt ja genau, dass es doch für Betroffene unmöglich ist, nachzuvollziehen, wie denn hier eine Entscheidung getroffen wird. Geschweige denn, dass jetzt bei diesem konkreten Beispiel Betroffene ja meistens auch gar nicht wissen, dass sie von einem solchen System bewertet werden.
Wir haben jetzt von diesem Programm Fortress gesprochen. Es ist klar, wenn ich als Täter, der oder Täterin, die in einem Strafvollzug bin und warte darauf, dass mein Rückfälligkeitsrisiko ausgerechnet wird und beurteilt wird, ob ich möglicherweise in Freiheit entlassen werde, stehe ich ja in einer extremen Abhängigkeit von Ämtern und in diesem Fall auch von einem Programm. Aber das Problem der Abhängigkeit gibt es ja auch in ganz anderen Bereichen, also insbesondere auch im Arbeitsrecht. Ist Arbeitswelt der Hauptfokus auch Ihrer Arbeit, weil da eben ganz viele Abhängigkeiten bestehen?
Es ist einer unserer Schwerpunkte tatsächlich. Es ist nicht der einzige, aber es ist einer der Schwerpunkte, zu dem wir arbeiten. Ich glaube, genau auch aus den Gründen, die Sie geschildert haben, es ist eben ein spezieller Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Es ist erstens ein Kontext, von dem sehr viele von uns betroffen sind. Zweitens ist er geprägt halt von einer Machtasymmetrie, die sich naturgemäß einfach aus dem Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmenden ergibt. Und deswegen glauben wir eben, es ist besonders wichtig, hier wirklich darauf zu achten, dass wenn die Nutzung solcher Systeme eben tatsächlich einen Nutzen ergibt, dann soll das einer sein, der immer auch verteilt ist. Also dann soll das nie nur ein Nutzen für die Arbeitgeber bedeuten, sondern immer auch ein Nutzen für die Arbeitnehmenden.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt, wenn wir von der Qualifikation von weiblich gelesenen Personen, von Frauen sprechen, wie sähe denn Ihrer Meinung nach ein Algorithmus aus, der eben diese Biografien und die Personen, wenn sie sich bewerben, nicht diskriminiert?
Das ist schwierig, sozusagen auf der technischen Ebene sicherzustellen, dass ein Algorithmus nicht diskriminiert. Und ich würde auch ein bisschen davor warnen, nur auf technische Lösungen zu setzen, weil sonst geben wir auch die ganze Macht sozusagen an die technische Ebene ab und sagen, auf der technischen Ebene muss jetzt sichergestellt werden, dass ein System eben fair und ethisch und nicht diskriminierend ist. Und oft zeigt sich eben, dass die Risiken, die mit einem System einhergehen, auch wesentlich davon abhängen, wie ein System eingesetzt wird, in welchem Kontext das geschieht und, und. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir gerade jetzt beim Arbeitsplatz als Beispiel darauf achten, dass Rechte von Arbeitnehmenden gewahrt werden, dass aber auch die Interessen von Arbeitnehmenden gewahrt werden. Das heißt dann zum Beispiel auch, dass sie mitwirken sollen und mitsprechen sollen, wenn solche Systeme eingesetzt werden, dass sie schon bei der Folgenabschätzung eines solchen Systems einbezogen werden, dass ihre Perspektive eben gehört wird, dass sie eben aber auch qualifiziert werden, überhaupt um das zu tun und auch die Zeit und die Fähigkeiten und die Ressourcen haben, um das zu tun und sich so eben auch für ihre Rechte selbst einsetzen zu können. Aber der Arbeitgeber ist natürlich auf der anderen Seite gefragt, eben das Umfeld zu ermöglichen, wo das passiert.
Und wie sieht denn die Lage in der Schweiz aus? Werden gerade solche Systeme bei der Bewerbung auf Stellen überhaupt schon eingesetzt? Kann man sich das, oder weiß man das überhaupt?
Ja, solche Systeme werden eingesetzt. Einerseits gibt es eben Systeme, die im Recruiting-Bereich eingesetzt werden, also um Bewerbungen vorzusortieren. Meistens sind das nicht Systeme, die dann vollautomatisiert auch tatsächlich eine Entscheidung treffen und wirklich eine Person einstellen, sondern es geht oft um eine Vorselektion. Dann aber auch sogenannte People Analytics Systeme, wo es darum geht, eben die Leistung von Mitarbeitenden zu messen, zu analysieren, auch Mitarbeitende zu überwachen. Manchmal werden die Systeme auch so halbbewusst eingesetzt, einfach indem ein bestehender Betriebssoftware plötzlich halt mehr Funktionen hat, wie man eben auch die Leistung der Mitarbeitenden testen kann. Davon sind viele von uns betroffen, gerade jetzt bei Betriebssystemen großer Anbieter, die halt einfach immer mehr Funktionen auch haben, um diese Analyse zu tun. Auch hier wieder, gerade im Arbeitsplatz geht es natürlich oft auch um den Privatsektor und wo das angewendet wird. Es ist nicht so, dass man hier weitgehende Transparenz hat, sondern um das herauszufinden, muss man sehr eingehend recherchieren. Und ich glaube, auch das wieder macht die Debatte einfach wahnsinnig schwierig und macht sie wenig evidenzbasiert, wenn man sich eben diese Transparenz zuerst auch erkämpfen muss.
Werden die informiert? Also ist es Praxis, dass Arbeitnehmende über den Einsatz solcher Programme informiert werden?
Schwierig zu sagen, was sozusagen wirklich die Praxis ist in Unternehmen. Im Grundsatz ist es natürlich notwendig, dass die Arbeitnehmenden informiert werden. Die Herausforderung stellt sich, dass das erstens wahrscheinlich nicht in jedem Fall geschieht und zweitens dann auch die Information alleine mir manchmal auch einfach nicht so viel bringt als Arbeitnehmende. Wir hatten vorhin das Beispiel mit dem 600-seitigen Handbuch. Wenn jetzt irgendwo im Intranet dieses 600-seitige Handbuch aufgeschaltet wird, bringt mir das wahrscheinlich nicht so viel, um mich dann wirklich mit dem System zu beschäftigen. Das heißt, es muss wirklich darum gehen, auch sinnvolle Mitsprache und Mitwirkung zu ermöglichen. Dann muss auch die Information entsprechend aufbereitet sein. Dann muss eben Raum und Zeit gegeben werden, wo sich Mitarbeitende einbringen können. Also die Information alleine reicht dann eben in vielen Fällen oft auch nicht aus.
Und es ist klar, dass ich dann als Arbeitnehmende, als Arbeitnehmer dann nicht sagen kann, Entschuldigung, bitte, auf mich wendet ihr dieses System jetzt nicht an. Also die Möglichkeit eines Dropouts, dass ich sagen kann, bitte bewertet meine Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr das wollt, aber mich bitte nicht. Diese Möglichkeit habe ich ja nicht. Also ich bin eigentlich so oder so einem solchen System dann unterworfen.
Das ist so. Das ist, da kommt eben genau diese auch Machtasymmetrie nochmals ins Spiel, die halt am Arbeitsplatz herrscht und wo ich in besonderer Weise betroffen bin von diesen Systemen. Ich glaube, wichtig ist auch zu sagen, dass oft eine Herausforderung auch ist, dass Verantwortlichkeiten unklar sind. Also wenn ein System eine gewisse Entscheidung trifft oder eine Prognose macht, wie kann ich mich dann dagegen wehren oder wer ist dann verantwortlich, wer übernimmt diese Verantwortung dafür? Weil für mich als Arbeitnehmende kann sich dann einfach anfühlen als sozusagen Computer says no und jetzt kann ich nicht sehr viel machen. Eben wie kann ich mitwirken, wie kann ich mitentscheiden, wie kann ich überhaupt zu wirklich sinnvollen Informationen kommen und. Also es sind sehr viele auch Facetten, glaube ich, gerade am Arbeitsplatz von betroffen, wenn solche Systeme eben eingesetzt werden.
Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo eben Algorithm Watch auch einsetzt mit der Kritik an der Regulierung in diesem Bereich. Wir haben das eben vorhin schon gehört, jede Diskriminierung ist, wenn sie nicht gerechtfertigt ist, eben verfassungsrechtlich in der Schweiz verboten. Und wir haben jetzt einige Beispiele gehört, Angela Müller, wo eben klar wird, dass solche Systeme eben ungerechtfertigt, diskriminierend wirken. Und Sie sagen jetzt eben, der verfassungsrechtliche Schutz in der Schweiz sei ungenügend. Jetzt erläutern Sie mal, warum.
Ja, ich glaube, der gesetzliche Schutz ist vor allem auch ungenügend. Wir sehen, dass Algorithmen halt eine besondere Art haben, wie sie diskriminieren, die mit dem momentanen Gesetz auch schwer zu fassen ist. Ein Beispiel, dass Algorithmen aufgrund von sogenannten Proxy-Variablen diskriminieren können. Das heißt zum Beispiel, selbst wenn sie meinen sozioökonomischen Status jetzt nicht direkt anschauen, selbst wenn das sie meine Geschlechtsidentität nicht direkt anschauen, können sie vielleicht aufgrund meiner Postleitzahl, vielleicht aufgrund der Hobbys, die ich im Lebenslauf angehe und natürlich Rückschlüsse ziehen auf so etwas wie Geschlechtsidentität oder sozioökonomischer Status und können so diskriminieren, auch wenn das dann nicht direkt sichtbar ist. Oft handelt es sich, das haben wir diskutiert, um eine systemische oder systematische Diskriminierung. Dann ist es sehr schwierig, sich dagegen zu wehren, also wirklich Zugang zu Rechtsmitteln zu erhalten, weil es für mich schwierig ist zu erkennen, wo bin ich überhaupt betroffen von einem System. Und dann ist es eben so, dass Algorithmen oft auch im privaten Bereich eingesetzt werden, also im Privatsektor. Und hier besteht sehr, sehr wenig Schutz vor Diskriminierung in der Schweiz.
Und jetzt gibt es in der Schweiz kein spezifisches Antidiskriminierungsgesetz. Es gibt diese Verfassungsnorm, die hat natürlich ihre Wirkung, tatsächlich, aber die spezifischen Diskriminierungen, auch in anderen Bereichen, aufgrund von Rasse, Geschlecht, körperlicher Verfassung und so weiter und so fort, Alter ist ein Thema, all das wird nicht gesetzlich geregelt. Jetzt, wenn Sie könnten, Angela Müller, ein solches Gesetz formulieren unter dem Kapitel Algorithmen oder künstliche Intelligenz, was würden Sie dann da hineinschreiben? Was wären die entscheidenden Punkte, die Sie hier anführen würden?
Also ich glaube, wichtig ist zu sagen, vielleicht ist es dann nicht ein Gesetz, weil die Materie ist komplex und ich glaube, betrifft ganz, ganz viele verschiedene Rechtsbereiche eben auch. Es ist auch so, dass wir heute schon einen gewissen Schutz haben, sagen wir zum Beispiel im Strafrecht und so weiter. Wo ich eine große Lücke sehe, ist, wie gesagt, im Schutz vor Diskriminierung durch Private. Da wäre eine Möglichkeit, ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz zu schaffen, wie wir das andernorts kennen. Das ist dann natürlich nicht, da geht es nicht nur um algorithmische Diskriminierung, sondern allgemein um Diskriminierung durch Private. Aber ich glaube, der Fall von algorithmischer Diskriminierung zeigt halt eben vielleicht nochmals die Dringlichkeit und auch die Notwendigkeit solcher Maßnahmen. Dann geht es aber auch wirklich darum, wie können wir uns wehren? Wie können wir Rechtsmittel wahrnehmen? Wie können wir das vielleicht auch kollektiv tun? Weil es eben, wie gesagt, sehr schwierig ist, das als Einzelperson zu tun. Also wie können wir vielleicht auch ein Verbandsklagerecht ermöglichen im Falle von Diskriminierung? Dann würde es aber auch darum gehen, dass jene, die eben Algorithmen einsetzen wollen und entwickeln, auch Folgenabschätzungen vornehmen müssen, dass sie wirklich einschätzen müssen, welche Risiken können damit einhergehen? Was tue ich, um diese zu verhindern? Das eben auch transparent machen müssen. Dann geht es aber auch darum, dass man eben zum Beispiel Forschung fördert, also auch interdisziplinäre Forschung zu diesem Thema fördert und. Also ich glaube, es ist eine Reihe von Maßnahmen, um eben auch tatsächlich effektiv diesen Schutz vor algorithmischer Diskriminierung für Betroffene zu stärken.
Jetzt haben Sie ein paar Mal dieses Wort Transparenz benutzt, Angela Müller. Was wären die Vorteile für mich jetzt als User, wenn diese Transparenz eingefordert würde? Was hätte ich als Userin davon, wenn hier auf diesem Thema, in diesem Bereich Transparenz herrschte?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen. Wie gesagt, mit Transparenz alleine ist es sicher noch nicht gemacht. Das ist mir mal wichtig zu sagen. Man kann auch transparent diskriminieren, ganz einfach. Aber ich glaube, Transparenz schafft dann so eine Vorbedingung auch, um mich zu wehren, wenn es eben eine Transparenz ist, die wirklich Funktionsweise und die Art und Weise, wie ich betroffen bin, für mich nachvollziehbar macht. Also wenn ich verstehen kann, wie ich von einem System betroffen bin und was das eben macht. Transparenz richtet sich für mich aber schon auch so an die Gesellschaft als Ganzes. Also das heißt, Transparenz ermöglicht dann auch Forschung zum Einsatz von Algorithmen, ermöglicht auch investigative Recherchen, Journalismus zum Einsatz von Algorithmen. Und das führt dann dazu, dass wir wirklich als Gesellschaft auch eine evidenzbasierte Debatte führen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, um solche Auswirkungen wirklich auch ins Licht der Öffentlichkeit zu stellen und eben so dieses anekdotisch-spekulative dem ein wenig zu nehmen. Und dann ist es klar, dass es für mich als Individuum sehr schwierig ist, zum Beispiel zu beweisen, dass ich jetzt von einem Algorithmus diskriminiert werde. Nur schon, wie bin ich betroffen? Und dann, wie kann ich sozusagen diese Diskriminierung beweisen? Da finde ich es sehr wichtig, dass eben so eine, zum Beispiel wenn jene, die die Systeme entwickeln und einsetzen, eine Folgenabschätzung machen müssen und diese Transparenz machen müssen, dann kann das auch zu einer Beweislastumkehr führen, indem wir sagen, nicht das Individuum muss aufzeigen, dass es diskriminiert wurde, sondern eben jene, die es einsetzen, müssen aufzeigen, dass sie alles in ihre Macht Stehende unternommen haben, um das zu verhindern. Also, dass wir auch darüber nachdenken, wie, ja, wie auch die Machtverhältnisse sind, meistens dann in solchen Rechtsstreiten, eine Einzelperson gegenüber oft einem sehr großen Konzern zum Beispiel, und dass wir dem eben auch gerecht werden. Dass wirklich Zugang zu Rechtsmitteln nicht nur formal besteht, sondern wirklich auch effektiv für die Menschen möglich ist.
Weil eben gerade diese Beweislast beim Individuum einfach eine fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wir haben von diesen Handbüchern schon gesprochen, also zu verstehen, wie ein Algorithmus passiert und eben auch nachzuweisen, dass er in der Evidenz, also in der Anwendung tatsächlich diskriminiert, das ist offenbar sehr schwierig.
Das ist sehr schwierig und vor allem für Einzelpersonen ja oft sehr schwierig. Deswegen ist es zentral meiner Meinung nach, dass man sich eben als Kollektiv wehren kann, dass man auch die Unterstützung zum Beispiel von zivilgesellschaftlichen Organisationen an seiner Seite wissen kann und dass eben dann wirklich auch jene, die dies einsetzen und entwickeln, in die Pflicht genommen werden, aufzuzeigen, was sie alles unternommen haben, wirklich entlang der Wertschöpfungskette dieser Systeme.
Und jetzt ist ja die Frage, Angela Müller, wer steht denn da in der Verantwortung? Grundrechte zu schützen ist eine der Hauptaufgaben des Staates. Jetzt gibt es natürlich auch diese Tendenz, gerade in der Schweiz, dass man sagt, ja, Selbstregulierung genügt. Also die Eigenverantwortung der Unternehmen sollte hier eigentlich genügen. Und wenn Eigenverantwortung gewährleistet ist, dann ist das Problem gelöst. Jetzt, was ist da die Haltung von Algorithm Watch?
Das ist meiner Meinung nach ganz klar nicht ausreichend, Selbstregulierung, weil jetzt haben wir darüber gesprochen, dass eben Algorithmen und KI Grundrechte tangieren können, dass sie am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Wir wissen aber auch, dass sie im Bildungsbereich immer mehr eingesetzt werden, dass sie unsere öffentliche Meinungsbildung prägen durch Social Media Algorithmen und KI Bildgeneratoren und. Wenn wir jetzt von diesen Dingen sprechen, Grundrechte, Bildung, öffentliche Meinungsbildung, dann aber eben auch Machtgleichgewichte und so weiter, sind das eigentlich alles Bedingungen von Demokratie und es sind alles Dinge, die, für die meiner Meinung nach der Rechtsstaat eben zuständig ist, also für den Schutz dieser Güter. Und es sind alles Dinge, die wir nicht einfach dem Goodwill von privaten Unternehmen überlassen sollten, weil das ganz einfach auch nicht die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist. Wir wollen nicht uns auf Private verlassen müssen, um Grundrechte zu schützen. So sind wir nicht organisiert und so sind wir aus guten Gründen nicht organisiert. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, hier ist der Recht stark gefragt, der eben auch eine Schutzpflicht hat, Menschenrechte zu schützen vor Verletzungen durch Dritte und dieser Verantwortung eben auch durch Gesetze nachkommen sollte.
Sie schreiben Positionspapiere, Sie schreiben Aufsätze, Ihre Medienauftritte sind sehr zahlreich und Sie sagen eigentlich auch in dieser Episode von Artikel 7 wieder, es braucht Gesetze. Jetzt werden Sie gehört mit dieser Forderung auf nationaler Ebene in der Schweiz und auf der Ebene der Europäischen Union unter anderem?
Also wichtig finde ich es vorab zu schicken, dass wir bewegen uns nicht in einem rechtsfreien Raum. Es ist nicht so, dass wir keine Gesetze haben im Moment, die irgendwie Algorithmen und KI regeln würden. Im Gegenteil. Es ist klar, dass eigentlich alle Gesetze, die wir haben, auch angewendet werden müssen und sollen, wenn Entscheidungen automatisiert getroffen werden, wenn sie von einem Algorithmus getroffen werden. Und das ist schon mal ganz wichtig zu sagen. Das heißt, oft besteht auch eine Lücke in der Auslegung von bestehenden Gesetzen und in der wirklich auch in der Anwendung dann dieser Gesetze. Dann bin ich aber überzeugt, es gibt Lücken im Gesetz. Mein Appell ist hier wirklich auch ganzheitlich zu denken. Ich glaube, es geht nicht darum, einfach ein KI-Gesetz zu machen und dann kann man sozusagen die Box abhaken, sondern wir haben gesehen, dass diese Auswirkungen einfach ganz, ganz verschiedenartig sein können. Das heißt, es sind meiner Meinung nach auch ganz verschiedene Rechtsbereiche betroffen. Von Wettbewerbsrecht über Arbeitsrecht, über Medienrecht, über Antidiskriminierungsrecht, Verwaltungsrecht und, und. Und ich finde, wir sollten unbedingt auch diese Vielfältigkeit des Rechts nutzen, um wirklich auch differenziert darüber nachzudenken, wo brauchen wir denn Maßnahmen. Ich glaube, zum Teil sind es kleine Anpassungen und zum Teil sind es sehr große. Jetzt werden wir gehört, ja, es ist so, dass sowohl auf europäischer Ebene als auch auf internationaler Ebene das Thema Algorithmen und KI und eben gesellschaftliche Auswirkungen auf der, ich sage jetzt politischen Agenda, ziemlich nach oben geklettert ist, auch in den letzten Monaten und Jahren. Die EU ist dran, ihren AI Act zu verabschieden. Letzte Woche wurde im Europarat haben sich die Staaten auf eine Konvention zu KI geeinigt, die dann eben auch international bindendes Recht wird für die Staaten, die sie unterzeichnen und, und. In der Schweiz ist der Bundesrat etwas weniger schnell unterwegs, würde ich sagen. Er hat aber eine Auslegeordnung zum Regulierungsbedarf rund um KI in Auftrag gegeben, die dann bis Ende dieses Jahres vorliegen sollte.
Und warum in Ihrer Einschätzung ist jetzt auf europäischer Ebene und auch auf internationaler Ebene ein Tempo angesagt und in der Schweiz eben nicht so sehr?
Ich glaube, ein Grund ist natürlich, dass man in der Schweiz wie in vielen anderen politischen Bereichen auch erstmal abwartet, was jetzt die EU macht, und dann schauen kann, wie man vielleicht eine Light-Version der EU-Regelung in der Schweiz einführt. Realpolitisch natürlich auch einigermaßen verständlich, weil ja, die wirtschaftliche Abhängigkeit natürlich sehr, sehr groß ist. Aber trotzdem glaube ich, verpasst man hier etwas, wenn man einfach wenn die Strategie dann ist, sozusagen Trittbrett zu fahren bei der EU und zu hoffen, dass man so eben auch Grundrechte im Umgang mit KI schützt. Aber ich glaube, es ist etwas, was nicht neu ist in der Schweiz, erstmal beobachten und dann vielleicht mit ein paar Jahren Verzögerung das Ganze angehen. Aber immerhin, es bewegt sich etwas.
Abschließend vielleicht eine kleine Perspektivenverschiebung. Wenn Sie jetzt ein Programm schreiben könnten, Sie bewegen sich ja im Grenzbereich von Algorithmen, künstlicher Intelligenz, Rechtswissenschaft, Philosophie und Ethik. Würden Sie sich vorstellen können, ein Programm zu schreiben, das eben gegen Diskriminierungen vorgeht, das eben Menschen empowert und eben gerade darauf aus wäre, gesellschaftliche Ungleichheiten ein Stück weit auszugleichen, einfach schon in der DNA dieses Programms?
Das ist eine sehr spannende Frage. Konkret sind wir im Moment in einem europäischen Forschungsprojekt mit dabei, wo genau untersucht wird, wie sind denn die Möglichkeiten, jetzt gerade für den Recruiting-Bereich, also wo es um Stellenbewerbungen geht, wirklich Diskriminierungen aus den Systemen rauszunehmen oder diskriminierungsfreie, geht wahrscheinlich nicht, aber Systeme zu entwickeln, wo es in diese Richtung geht. Also das wird da ausprobiert, ergebnisoffen geforscht, ob das überhaupt auch möglich ist oder eben nicht. Aber ich finde das eine sehr spannende Forschung. Wie gesagt, mir ist ganz wichtig zu sagen, was man auf der technischen Ebene machen kann, ist halt immer nur ein Teil der Münze. Wenn man kann das genau selbe technische System auf ganz, ganz verschiedene Weisen einsetzen. Und je nachdem, wie man es einsetzt, kann es dann eben wieder Auswirkungen haben oder eben auch nicht. Also es geht wirklich auch um einen verantwortungsvollen Einsatz. Was ich aber noch einen spannenden Punkt finde, ist, dass wenn wir eben genau Algorithmen entwickeln und sie dann einsetzen mit dem Ziel, Gerechtigkeit zu erhöhen, wo es dann vielleicht eben das Ziel nicht ist, einfach Effizienzsteigerung und dann hoffen, dass es sozusagen nicht diskriminiert, sondern wenn wir wirklich spezifisch Algorithmen zu diesem Ziel einsetzen. Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel ein Algorithmus, der auch in der Schweiz eingesetzt wird, um SchülerInnen in Schulklassen einzuteilen und eben spezifisch wirklich mit dem Ziel, Chancengerechtigkeit zu erhöhen. Und ich glaube, solche Ansätze sind sehr, sehr spannend, weil es eben nicht darum geht, einfach Effizienz in der Verwaltung zu steigern, sondern weil es wirklich darum geht, einfach viel mehr Kriterien mit einzubeziehen. Und weil man weiß, dass Chancengerechtigkeit am Schluss allen SchülerInnen etwas bringt, wenn mehr Durchmischung aus da ist, dass man wirklich so einfach damit experimentiert, wie können uns die Systeme wirklich dabei helfen, diese Ziele zu erreichen.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, die TrägerInnen der Menschenrechte, die Verantwortlichen der Menschenrechte, das sind immer noch die Menschen, die diese Programme anwenden und die diese dann eben auch anwenden auf ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es sind nicht die technischen Vorkehrungen, die sich menschenrechtlich verhalten müssen, sondern explizit die Menschen, die mit diesen Programmen umgehen.
Ja, wobei auch hier können wir nicht einfach sagen, die Unternehmen, die dann die Systeme einsetzen oder die Behörden, die sie einsetzen, wir können uns nur auf die verlassen, dass Menschenrechte geschützt werden, sondern es muss eben auch einfach verpflichtende Regeln geben, wie sie Systeme einzusetzen haben, damit eben, damit wir uns sozusagen auf diese rechtsstaatlichen Regeln verlassen können und nicht auf den Goodwill eben der Leute, die sie halt einsetzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil Menschenrechtsschutz einfach nicht vom Goodwill von Einzelnen abhängen soll.
Angela Müller, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Episode 7 von Artikel 7. In der nächsten Folge sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Es geht um den Vaterschafts- und um den Mutterschaftsurlaub und es geht darum, warum hier in der Schweiz so manches im Argen liegt. Artikel 7. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen, auf der Webseite von humanrights.ch und auf podcastlab.ch. Vielen Dank, sagt Christoph Keller.